Hallo zusammen, Boris hier. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch auf ein spannendes Unternehmen hinweisen, das den Felgendreher und Friends Podcast unterstützt, und zwar Metro Logistics. Den Großhändler Metro kennt ihr sicherlich alle. Und Metro Logistics war ursprünglich ein Metro-Konzerndienstleister, ist aber seit 2020 als eigenständiger Kontraktlogistiker am deutschen Markt aktiv. Der Fokus liegt natürlich auf der Lebensmittelbranche, aber auch für Logistikdienstleister, Automobilindustrie, Händler, E-Commerce-Händler und Hersteller aus verschiedenen Branchen, die verfügbare Lagerfläche suchen, kann Metro Logistics der perfekte Partner sein. Im Multi-User Warehouse in Mahl gibt zum Beispiel verfügbare Lagerkapazitäten mit mehreren Temperaturzonen. Und Metro Logistics übernimmt für euch die komplette Logistikabwicklung, sprich Beschaffung, Lagerung, Cross-Docking, Kommissionierung und Distribution an B2B- oder B2C-Kunden für Lebensmittel mit unterschiedlichen Temperaturanforderungen und Non-Food-Waren. Nachhaltigkeit liegt im Logistikzentrum in Mahl besonders im Fokus. Dort befindet sich sogar Deutschlands größte Solaraufdachanlage mit 43.000 installierten Photovoltaikmodulen. Von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen wurde das Multi-User Warehouse in Mahl sogar mit dem Gütesiegel Gold ausgezeichnet. Zentral gelegen ist das Ganze auch noch und es gibt eine Schienenanbindung für die Abwicklung von Containern über die Anbindung mit dem Rhein-Ruhr-Terminal in Duisburg. Also, es lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen unter www.metrologistics.de. Metro -logistics.de. Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und wir sind heute wieder mit versammelter Mannschaft für euch dabei, denn wir haben am Start Erik. Hallo Erik, grüß dich.
Hi Boris.
Schön, dass du dabei bist.
Servus.
Hallo Christoph, schön, dass du dabei bist.
Servus Boris.
Auch Knut wählt sich ein aus einer undisclosed Location irgendwo bei irgendeinem Kunden in irgendeinem Land. Schön, dass du dabei bist, Knut.
Hallo zusammen, hallo Boris.
Und Frank, auch wieder mit dabei.
Hallo Boris.
Und wenn ich heute etwas anders klinge, dann liegt es auch daran, dass ich auch unterwegs bin. Kommt auch nicht so häufig vor. Ich bin auf dem Weg oder schon da beim Handelslogistikkongress in Köln. Das ist ein bisschen halt hier, dann liegt das an der spärlichen Ausstattung in meinem Hotelzimmer. Aber heute haben wir einiges vor. Wir haben uns ein relativ dickes Brett vorgenommen. Mal sehen, wie wir das gemeinsam heute bohren können, dieses Brett, denn wir wollen sprechen über die Bedeutung des Standorts Deutschland für globale Supply Chains oder mit anderen Worten für Unternehmen, die global tätig sind, globale Lieferketten haben oder globale Absatzmärkte haben. Und der Wirtschaftsstandort Deutschland wird ja gerade so ein bisschen gerne mal in Frage gestellt, vielleicht auch zu Recht. Da gibt es diverse Gründe, warum es hier nicht ganz rund läuft, von hohen Energiekosten über Fachkräftemangel bis hin zu hohen Abgaben und Steuern, Bürokratie und alles, was ihr schon mal gehört habt und was sicherlich an ein oder anderer Stelle heute nochmal von uns diskutiert wird. Aber ich muss auch darauf hinweisen, dass es heute keine politische Diskussion ist. Wir werden das Ganze aus der Sicht von Supply Chain Experten sehen. Ich sehe wahrscheinlich, Knut, dich ein bisschen in der Führungsrolle heute, denn ich kann mir vorstellen, dass diese Thematik, dieses Entscheiden darüber, wie eine moderne Supply Chain eines global operierenden Unternehmens eigentlich heutzutage aussehen muss und ob der Standort Deutschland in diesem Gefüge eine gesteigerte Rolle spielt oder eine geringere Rolle spielt, sowohl für Unternehmen, die aus Deutschland kommen, als auch internationale Unternehmen, die in Deutschland Geschäfte machen. Vielleicht mal angefangen mit den Schlagzeilen, die so in den letzten Wochen durch die Presse gegangen sind, mit Stellenabbau bei unseren Kernbranchen. Da ist die Chemiebranche dabei, da sind die Automobilhersteller dabei, da sind die Automobilzulieferer vor allem auch dabei. Bei BASF werden Stellen abgebaut, bei Evonik, bei Bayer und insbesondere auch bei den Automobilzulieferern ZF, Continental, Bosch, wie sie alle heißen. Alle weg durch die Bank, haben gerade eine Entwicklung, die wir so seit vielen Jahren nicht gesehen haben. Es ist zu erkennen, dass ein riesengroßer Umbruch stattfindet. Es ist eine riesengroße Transformation, vor der viele Branchen stehen. Knut, führ uns mal so ein bisschen ein in das Thema, was gerade los ist, was für eine Art von Transformation global operierende Unternehmen gerade in Deutschland auch momentan durchmachen.
Ja, sehr gerne. Also was du angesprochen hast, es werden Stellen abgebaut. Gleichzeitig sehen wir einen Fachkräftemangel. Und das meint man ja irgendwie, das passt auch nicht so richtig zusammen. Die Unternehmen bauen ihre globalen Supply Chains neu auf. Und wir haben ja sehr viel auch schon diskutiert über Risikoresilienz und bauen ihre Supply Chain hier jetzt resilienter auf. Wenn man auf der einen Seite sieht, dass Unternehmen Kapazitäten abbauen, sieht man auf der anderen Seite auch, dass sehr viele Unternehmen aufbauen. Also es gibt Neuansiedlungen Tesla ist nach Deutschland gekommen. Es gibt Gründungen, die in Richtung Batteriefabriken gehen. Es gibt Chip-Unternehmen, die hierher kommen. Wo kann man sagen, das wird jetzt alles sozusagen durch die Politik dann auch forciert, weil es da Unterstützung gibt. Auf der anderen Seite ist es so, dass Deutschland natürlich immer noch, das sollte man nicht unterschätzen, das Land der Ingenieure und das Land der Innovationen ist. Auch wenn wir beim KI jetzt vielleicht so ein bisschen hinter dem Silicon Valley hinten dran hängen, aber sehr viele andere Themen kommen eben doch weiterhin aus Deutschland. Und das heißt also, hier gibt es einige Hidden Champions, die immer noch Weltmarktführer sind. Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir natürlich eine Verlagerung sehen, die in Richtung geht auch, dass wir uns absichern. Sehr viel wird ja geredet über Nearshoring. Ne? Wenn man da sozusagen in die Zahlen schaut, dann geht einfach da, werden Produktionsstätten in Osteuropa aufgebaut, um sich dann eben unabhängiger zu machen von China zum Beispiel.
Ja, lass mich mal eins der Dinge ein bisschen herausfordern, die du gerade gesagt hast. Du hast Deutschland als das Land der Ingenieure und der Erfinder beschrieben, was ja auch nach wie vor richtig ist. Aber bei allen wichtigen neuen Technologien, die in der Zukunft wichtig sind, da machen sich, glaube ich, viele Beobachter Gedanken, ob wir bei den Technologien noch mitspielen. Sei es Halbleiter und Computerchips, sei es Künstliche Intelligenz, sei es elektrische Antriebe und so weiter und so fort. Die ganzen Dinge, die in der Zukunft kommen, da machen sich viele Gedanken, dass wir da nicht mehr dieses Unternehmertum, dieses Erfindertum, dieses Tüfteln, dieses Erfinden, das uns eigentlich immer ausgezeichnet hat, dass wir es da in irgendeiner Weise richtig auf die Straße bringen.
Da bin ich völlig bei dir. Also wir müssen da mehr machen, ganz klar. Ne? Die Innovationskraft, die Deutschland vor vielen Jahren hatte, die hat so das Gefühl, dass wir jetzt alle so ein bisschen satt geworden sind, ne? Und uns jetzt so zurücklehnen. Und wir waren jetzt die Innovativen. Wir haben die Automobilindustrie, die sehr innovativ ist, die aber sozusagen jetzt sich nicht mehr weiterentwickelt. Also wir haben sozusagen, wenn man mit Leuten spricht, dann sagen viele, dass wir haben jetzt sehr, sehr viele Manager, aber wir haben wenige Unternehmer. Wir müssen also wieder mehr Unternehmer bekommen. Wenn man sich jetzt aber so ein paar Beispiele anschaut, BioNTech kennt jeder von uns. BioNTech ist ein super Beispiel für eine Innovationskraft, ein Vordenker, die im Prinzip über den Impfstoff, den sie da entwickelt haben, was geschafft haben, was einzigartig ist in der ganzen Welt. Wenn man sich jetzt überlegt, wie die an Geld gekommen sind, da gab es sozusagen andere innovative Finanziers, die Strüngmann-Brüder, die gesagt haben, Mensch, wir stecken jetzt mal sehr, sehr, sehr viel Geld in dieses Unternehmen und wussten nicht wirklich, was rauskommt. Also das ist ein sehr schönes Beispiel. Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass es jetzt immer mehr von diesen Familienunternehmern gibt, die wirklich sozusagen ihre Passion für sogenannten Deep Tech entdeckt haben, wo es also jetzt nicht nur darum geht, jetzt die nächste Plattform irgendwie zu finanzieren, die dann irgendwie skaliert und dann kann ich irgendwie verkaufen und wunderbar, alles ist gut, sondern die wirklich sozusagen die Passion dafür haben, hier Technologien voranzutreiben. Und ich glaube, das ist was wir noch viel mehr brauchen, aber was auch schon besteht. Von daher, es ist nicht nur negativ, sondern es gibt auch viele positive Elemente, die wir nicht vergessen sollten.
Ja, vergessen sollten wir aber auch nicht, dass wahrscheinlich das große Wachstum der Märkte in Zukunft auch nicht zwingenderweise in Europa oder in Deutschland zu finden ist, sondern in neuen Emerging Markets. Und du hast den Begriff Nearshoring eben schon mal gebracht. Local for Local ist dann noch ein weiteres Stichwort. Ist davon auszugehen, dass in Zukunft um die Märkte in Übersee, in den Emerging Markets beispielsweise, in Asien, in Südamerika, in Afrika zu bedienen, mehr und mehr der Produktion und mehr der Supply Chains näher an die Märkte ranrücken und dass dieses alte System, was wir ursprünglich mal perfektioniert haben, in Deutschland fertigen und mit unserer Logistik in die Welt verschicken, was ja sowieso nicht mehr ganz up-to-date ist, das hat sich auch in den letzten Jahren schon geändert, aber das ist nochmal sozusagen mit diesem Local-for-Local-Ansatz nochmal ein Stück weit erodiert wird.
Der Trend ist auf jeden Fall zu sehen. Wir haben eine Studie gemacht, wo wir Supply Chain-Entscheider gefragt haben, ob sie an Nearshoring arbeiten und 90% haben gesagt, ja, das machen wir. Wenn man sich andere Länder anschaut, Mexiko zum Beispiel ist ein Paradebeispiel, wo die Direktinvestitionen deutlich nach oben gegangen sind. Je nachdem, welchen Sektor man sich anguckt, sind es 20, 30, 40% im Vergleich zu letztem Jahr. Also das sozusagen, da passiert schon einiges. Man sollte aber auch nicht vergessen, das ist ganz interessant, es wird immer so getan, als ob das sozusagen was ist, was jetzt einfach mal ganz schnell passieren kann. Also wir haben jetzt uns sozusagen entschieden, wir machen jetzt irgendwo eine neue Fabrik auf, wir machen Nearshoring und in einem Jahr ist alles dann abgedeckt. Man muss sich immer überlegen, dass sozusagen hier nur ein Teil der Wertschöpfung, nämlich der direkte First-Tier-Supplier sozusagen, dann irgendwo in die Nähe geholt wird. Und alles, was von dem Second-Tier, dem Third-Tier geliefert wird, ist ja dann weiterhin noch sozusagen aus den Ursprungsländern. Das heißt also, es ist nicht so, dass man sagt, dass die Logistik jetzt gleich komplett runtergeht. Wäre mal interessant auch dann, was Erik dazu sagt. Sondern da werden ja weiterhin noch sehr viele Ströme hin und her fließen. Und es wird auch vor allem Zeit dauern. Es ist nicht so, dass jetzt innerhalb von den nächsten 1, 2 Jahren einmal mal kurz das globale Netzwerk umgebaut wird und dann ist alles gut, sondern das wird über die nächsten 5 bis 10 Jahre wird sich das hinziehen, dass die Netzwerke sich umbauen. Und man sollte auch überlegen, dass natürlich auch dieses Local for Local auch für Europa gilt. Das heißt also, hier werden auch dann Wertschöpfungsstufen nach Europa reingezogen, die vorher vielleicht in anderen Ländern in der Welt waren.
Ja, aber Knut, da nochmal eine kurze Zwischenfrage. Es gab mal, glaube während der Corona-Phase wahrscheinlich, so eine Tendenz oder so ein Trend in Richtung, wir wollen Produktion wieder zurück nach Deutschland bringen. Gibt es irgendwelche Beispiele von Unternehmen, die Produktion aus dem Ausland zurückgebracht haben nach Deutschland? Oder ist es eher so eine Nearshoring-Situation, wie du sie beschreibst, wo sie zwar zurückgekommen ist aus Asien beispielsweise nach Polen? Oder in Osteuropa, solche Szenarien, weil ich spontan fällt mir kein Beispiel ein von einem ernstzunehmenden großen Hersteller, der die Produktion zurückgebracht hat hier zu uns nach Deutschland.
Also die Pharmaindustrie denkt in der Tat darüber nach, die Wirkstoffproduktionen, die ja zu 80% in Indien und China waren, wieder zurück nach Europa zu holen. Und das ist typischerweise auch was auch in High-Cost-Countries, also wie Deutschland, dann auch wieder angesiedelt wird.
Tatsächlich.
Das ist was auch sozusagen von Regierungen unterstützt wird und was im Augenblick forciert wird, das zurückzuholen.
Aber wie du gerade sagst, wenn 80-90% der Zusatzstoffe und Wirkstoffe für Pharma, also es wird größtenteils, glaube ich, in China produziert, in Indien dann weiter produziert und dann irgendwann im Zweifel noch in Europa irgendwie abgefüllt in Flaschen oder Tabletten gepresst und dann auf den Markt gebracht. Aber gibt es wirklich einen Trend hin, dass Pharma und auch Wirkstoffe wieder in Deutschland oder in Europa hergestellt werden, weil inzwischen ist der Vorsprung, den die Chinesen und die Inder da haben, bei der Produktion, bei den Kosten, bei der Skalierung auch, wenn du die 80-90% des Weltmarkts hast, dann hast du eigentlich einen Vorsprung, der kaum noch einzuholen ist. Wenn wir nicht hier irgendwie das Zehnfache für unsere Medikamente bezahlen wollen, halte ich das für unrealistisch.
Boris, da geht es sehr viel über Verfügbarkeit. Also es geht ja durch die Presse, dass im Augenblick einige Medikamente einfach mal hart nicht verfügbar sind. So, woher kommt das? Das kommt daher, dass wir sozusagen von diesen globalen Ketten abhängen. Wenn wir jetzt sozusagen von dieser Verfügbarkeit, wenn wir da wieder höher gehen wollen, dann müssen wir einfach die Produktion auch wieder lokal etablieren. Das wird passieren. Wird es teurer? Natürlich wird es teurer, völlig klar. Aber diese Entscheidungen gehen eben nicht nur in Richtung Kosten. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel. Ehrlicherweise ist es jetzt in Schweden, wo ein Green Steel Plant entsteht, was auch, fand ich, super spannend ist. Auch als ein schönes Beispiel, wie man sozusagen in einem europäischen Hochlohnland etwas aufbauen kann. Die EU hat ja dieses Fit for 55-Paket, wo im Prinzip das Ziel ist, eine Reduktion der Greenhouse-Gas-Emissions um 55% zu erreichen. Und da entsteht jetzt ein Werk in Schweden, wo grüner Stahl produziert wird. Private Investoren gehen da rein und bauen dieses Stahlwerk auf. Was im Prinzip bedeutet, wenn ich ab 2030 kann ich dann eben nicht mehr den billigen Stahl aus China importieren oder es gibt eben sehr, sehr hohe Zölle darauf. Und damit macht es dann wieder Sinn, in Europa zu produzieren. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas auch in der Art irgendwann dann auch, vielleicht nicht für Stahl, aber für andere Industrien in Deutschland passieren wird.
Und da spielen keine Subventionen eine Rolle? Also wenn du sagst, grüner Stahl muss mit Wasserstoff hergestellt werden, wahrscheinlich nicht möglich ohne massive staatliche Investitionen und Subventionen, um solche Dinge hochzuziehen,
das,
oder?
Das wird so angeschoben, das wird so hochgezogen, aber dann muss man sich natürlich auch überlegen, was passiert denn, wenn wir jetzt an China denken? China, haben wir in der letzten Folge auch darüber diskutiert, flutet Europa jetzt dann mit günstigen Elektroautos, die ja auch sehr stark unterstützt produziert werden. Also hier musst du sozusagen diesen Staat mal schaffen und dann bist du aber auch kompetitiv.
Bloß die Kassen sind leer. Ich glaube, das ist das Problem. So viel Geld haben wir nicht zur Verfügung und die großen Subventionen, die in die Chipfabriken beispielsweise geflossen sind, da stelle ich mir immer die Frage, okay, was wäre gewesen, wenn wir dieses Geld nicht zur Verfügung gehabt hätten? Wäre dann TSMC, wäre dann Intel nach Deutschland gekommen, nach Dresden oder nach Magdeburg respektive? Das geht doch nur über Subventionen. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich keinen Stich im internationalen
Wettbewerb. In der Halbleiterindustrie ist es in der Tat global, ist das Geschäft ein Subventionsgeschäft. Da bin ich völlig bei dir. Weil sozusagen hier auch der Transport, dadurch, dass die Wertdichte so hoch ist, sowieso über Luftfracht erfolgt. Und damit ist der Standort nicht wichtig. Ne? Weil man kann sozusagen die Welt in 2 bis 3 Tagen erreichen. Damit sind andere Themen wichtig. Ich brauche eine Energiesicherheit, ich brauche reines Wasser, ich brauche auch vor allem das Talent. Ich brauche die Ingenieure, die so eine Halbleiterfabrik dann hochziehen können und auch betreiben können. Die gibt es nicht überall. Und ich brauche Subventionen, völlig klar. Im Augenblick werden die Chipfabriken, siedeln sich da an, wo es diese ganzen Faktoren gibt. Aber Subvention ist nur ein Teil davon. Ne? Also man kann jetzt nicht beliebig auf der Welt so eine Chipfabrik hochziehen.
Ja. Frank, du bist ja der Praktiker in der Runde. Du bist jemand, der tatsächlich auch eine Lieferkette verwaltet. Wie schaust du auf diese Fragen hier? Ich meine, die Fragen stellt euch auch. Soll ich die nächste Produktionsstätte in Dänemark hochziehen, in Deutschland, überhaupt in Europa, oder gehe ich lieber näher an die Märkte ran? Und ihr schaut euch natürlich dann mit spitzen Bleistift genau an, wo die Ansiedlung von neuen Produktionsstätten für euch am sinnvollsten ist. Wie schaust du auf diese Thematik?
Ja, einiges hat ja Knut eben auch schon so ein bisschen gesagt. Wir schauen uns das natürlich auch regelmäßig an. Jeder schaut sich das regelmäßig an. Ne? Und Verfügbarkeit von Talenten, ein großes Thema. Die Kosten spielen dabei eine Rolle. Die Faktorkosten. Letztendlich geht es auch um die Materialkosten, um die mögliche Produktivität, die Risiken, die man hat in gewissen Ländern mit den Produktionen. Und natürlich dann auch bezogen auf die Strategie, die ein Unternehmen dann so hat. Wenn man sich zum Beispiel Deutschland anschaut, von den Lohnkosten wissen wir ja, sind wir nicht die günstigsten im Vergleich, sage ich mal, zu anderen Ländern in Osteuropa. Ich glaube, wir liegen hier so durchschnittlich bei über 40 Euro in den Bereich zumindest der Industrie oder des industriellen Gewerbes. Wenn wir uns jetzt die Energiekosten auch mal anschauen, in Deutschland lagen wir im letzten Jahr ungefähr bei 26 Cent pro Kilowattstunde. Jetzt, glaube ich, sind das bei 19 Cent aufgrund der Bundesregierung, die da ja so ein bisschen hilft im Moment. Wenn wir uns jetzt die steuerlichen Sachen anschauen, die Abgaben, liegen wir hier ungefähr bei 37% im Vergleich zu Irland, wo wir, glaube ich, bei 19,9% liegen. Fachkräftemangel hat Knut eben schon was dazu gesagt, schaut man sich natürlich auch an, gerade in diesen Bereichen, nicht nur Produktion, aber da natürlich auch Forschung und Entwicklung. Was heißt das heute? Was heißt das wiederum auch in der Zukunft? Und vor allen Dingen dann auch, wo hat man die besten Perspektiven, seine Strategie dann auch umzusetzen, ja? Subventionen, ich glaube, ich hatte da irgendwann mal was dazu gesagt, man sollte sein Geschäftsmodell nicht auf Subventionen aufbauen. Da sehe ich jetzt in Deutschland, aus meiner Sicht, müssen wir es schaffen, unsere Kernindustrien wieder zu stärken. Es ist nun mal so ein bisschen der Maschinenbau, die Automobilindustrie, Chemie. Aber wir sollten auch so ein bisschen in Bereiche reingehen, wo andere wahrscheinlich nicht so stark sind. Das ist die Klimatechnologie. Ich glaube, da gibt es Riesenmöglichkeiten in der Klimatechnologie, Medizintechnik gibt es auch Riesenmöglichkeiten. Und wenn wir das natürlich auch so ein bisschen verbinden mit unserer Infrastruktur und auch Maßnahmen treffen in der Infrastruktur, dann letztendlich auch wieder Logistikweltmeister zu werden. Ich gebe mal ein Beispiel, Hamburger Hafen, glaube ich, ist im Moment auf Platz 328 von 348 ausgewerteten Häfen laut Performance Index. Und wenn man das alles ein bisschen miteinander verbindet, glaube ich, dann kommen wir voran.
Christoph, gerne deinen Kommentar dazu oder deine Anmerkung.
Also die Punkte sehe ich alle, die Fakten sind, glaube ich, soweit klar, die geistern ja auch permanent durch die Presse. Ich spiele jetzt mal den Spielverderber. Ich
sehr gerne, Eindruck, endlich.
Ja, ich habe den Eindruck, bei diesen ganzen Diskussionen habe ich so ein, wie soll man sagen, so eine Art Déjà-vu aus den 90er Jahren. Ja, denn genau diese Diskussion, die wir jetzt im Moment führen, die haben in den 1990er Jahren sehr, sehr ähnlich gehabt. Da hat man den Regierungen Kohl und Schröder auch Behäbigkeit vorgeworfen und mangelnde Entscheidungskompetenz vorgeworfen. Da ging es vor allen Dingen um das Thema Lohnkosten. Jetzt heute haben wir die Diskussion vor allen Dingen rund um Energiekosten. Und ich erinnere mich noch, das war ja so die Zeit, in der ich im Wesentlichen sozialisiert wurde. Da gab es, glaube ich, einen Artikel auch in irgendeiner britischen Zeitung, wo Deutschland schon als, ich glaube, Sick Man of Europe oder sowas bezeichnet wurde. Irgendwas in der Richtung. Ich meine, das hat natürlich etwas in Gang gebracht. Ja, das hat ja politische Veränderungen in Gang gebracht. Agenda 2010 und so. Wir wollten ja nicht so viel über Politik sprechen, aber die Rahmenbedingungen spielen natürlich eine Rolle. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, so negativ, wie man es im Moment wahrnimmt, wie es in der Presse halt alles so formuliert wird, so negativ sehe ich das nicht. Ich glaube, wir haben trotz alledem auch immer wieder positive Beispiele. Vielleicht nicht unbedingt von diesen Rückholaktionen, Boris, von denen du gerade gesprochen hast, ja, wo jetzt jemand irgendwie die Fertigung plötzlich aus Asien wieder zurück nach Deutschland verlagert. Aber ich würde eher appellieren dann auch an die Unternehmer und den Unternehmergeist in vielen Fällen, da mehr Kreativität und auch mehr Wandlungsbereitschaft, Anpassungsfähigkeit wieder vorzunehmen. Denn die ist einfach in vielen Bereichen, ich werde jetzt nicht sagen verloren gegangen, aber manchmal sehr gering ausgeprägt. Ich bin ja hier sozusagen als Mandant des Handels, ja, und da sehe ich natürlich schon, dass einfach auch in der Breite viele Unternehmen schlichtweg Veränderungen in der Gesellschaft und in Bezug auf Technologien einfach völlig verpasst haben und sich jetzt sozusagen beschweren, dass die Situation so ist, wie sie ist. Ja, und ich vermute mal, in den Umfeldern, wo ihr euch bewegt, im Produktionsbereich dann eben auch, wird es sicher sehr viele Beispiele in der Richtung auch geben.
Knut?
Ja, die Aufforderung, unternehmerischer zu sein, kann ich nur zustimmen. Es ist, glaube ich, in der Tat, sagen wir mal, häufig von großen Unternehmen wird gerne das Narrativ bemüht, die Energiekosten sind so hoch und deswegen können wir ja gar nicht anders. Ne? Never waste a crisis. In der Regel werden Unternehmen innovativ. Und wenn man sich dann eben, ich bin auch wieder beim Mittelstand, wenn man sich dann anschaut, was da für Innovationen dann plötzlich entstehen, dann ist es super. Einige große Unternehmen machen das natürlich auch, also völlig klar. Wenn ich sozusagen in meine Klientenlandschaft reinschaue, da gibt es einfach da auch unheimlich viel, was ehrlicherweise auch noch verbessert werden kann. Also wir können wirklich noch viel machen, um kompetitiver zu werden. Und dann, wenn man sich die, sagen wir mal, kleine Unternehmen, junge Unternehmen anschaut und mit denen spricht, die innovativ sind, dann sieht man hier schon auch irgendwo, man sieht sozusagen das Feuer in den Augen. Christoph, wir haben letztens auch wieder mit einem Kollegen gesprochen, das ist super, was die für Ideen nach vorne bringen, was die für neue Innovationen auch bringen und davon brauchen wir einfach mehr. Also wir brauchen sozusagen einfach mehr junge Leute, die innovativ sind und diese Innovationen in die großen Unternehmen tragen, in die mittleren Unternehmen tragen und auch selbst gründen und damit sagen wir mal, dass wir uns dann eben aus dieser Diskussion rausziehen. Ganz wichtig.
Ja, ich habe nur darauf gewartet, dass jemand kommt und sagt, diese Schwarzmalerei, das ist so ein self-fulfilling prophecy, wenn wir alles immer schlecht reden, dann wird das irgendwie auch schlecht. Das war nur eine Frage der Zeit, bis jemand um die Ecke kommt. Kann man ja auch ganz gut Punkte sammeln, ganz ehrlich gesagt. Und dann so ein paar positive Beispiele rauspicken von Unternehmern, die jetzt irgendwie ganz innovativ am Start sind, aber in der breiten Masse. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir uns die Welt so ein bisschen schönreden und sagen, ja, in den 90er Jahren haben wir schon mal eine Krise gehabt, da haben alle schon uns auf Abfahrt gesehen, aber haben uns auch wieder gefangen, das ist diesmal genau wieder so. Aber vielleicht ist es diesmal nicht genau wieder so und vielleicht müssen irgendwann mal die Alarmglocken schrillen, denn das, was jetzt gerade passiert, wo so viele Branchen gleichzeitig vor diesen großen Veränderungen stehen und wir in der Vergangenheit in Deutschland nicht unbedingt gezeigt haben, dass wir besonders anpassungsfähig, schnell, mobil und proaktiv am Start sind, sondern eher so ein bisschen reaktiv, mache ich mir Gedanken, dass wir nicht schnell genug die Kurve bekommen. Gerade bei Technologien, die sich so extrem schnell bewegen, wie beispielsweise KI, wo wir null Rolle spielen. Jetzt kommt Knut gleich wieder und sagt, ja, wir haben Aleph Alpha und da gibt es ja irgendwie schon, in Frankreich gibt es auch ein Unternehmen. Aber das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein im Vergleich zu dem, was in anderen Ländern stattfindet. Jetzt komme ich runter von meiner Soapbox und jetzt seid ihr dran.
Ein kurzer Kommentar dazu und dann bitte alle auch kommentieren. der kranke Mann von Europa, das war eine Situation, wo die Arbeitslosigkeit nach oben geschnellt ist. Wenn man uns jetzt die Arbeitslosigkeit anschaut, dann haben wir Fachkräftemangel. Das heißt also, hier ist sozusagen auch das Verständnis ist noch gar nicht da. Es geht uns ja allen gut. Ne? Also wir können ja im Prinzip so weitermachen. Das ist ja nicht irgendwie so, dass wir jetzt, jetzt haben wir weniger Geld zum Ausgeben. Da sind wir noch lange nicht. Ja, sondern wir sind einfach derzeit in einer anderen Situation. Aber trotzdem müssen wir natürlich irgendwie wieder Gas geben. Boris, bin ich völlig bei dir, dass das Szenario nicht schön ist und dass wir Gas geben sollen. Ich nenne jetzt auch keine Beispiele, aber wir müssen Gas geben.
Aber liegt es ja nicht auch so ein bisschen daran, dass wir strukturell einfach uns mal ein paar Fragen stellen müssen? Denn ich glaube, wir haben uns ja teilweise sehr, sehr, sehr große Wassertürme aufgebaut, ja. Und wir müssen aus meiner Hinsicht Freiräume schaffen für die Forschung und Entwicklung. Und das Geld muss ja irgendwo herkommen, ja. Und in der schwachen Konjunktur ist nun mal der Fokus auf die Kosten. Deswegen haben wir ja, oder sehen wir oder lesen wir ja auch von größeren Plänen des Stellenabbaus. Einige Unternehmen sprechen von 20%, ja, und die Stellen werden in Deutschland abgebaut und nirgendwo anders. Das heißt, wir müssen uns ja so ein bisschen Gedanken machen, sind wir eigentlich strukturell flexibel aufgestellt, damit wir überhaupt in Zukunft eine Chance haben? Das Geld für die Forschung und Entwicklung muss ja auch irgendwo herkommen. Und meistens kommt es aus der Operativen. Wenn die Operative aber diese Spielräume nicht hat, beziehungsweise das Geld wird nicht erwirtschaftet in der Operativen, dann steht es ja auch nicht zur Verfügung für Forschung und Entwicklung. Und ich glaube, da haben wir es in den letzten Jahren so ein bisschen versäumt, unsere Strukturen anzupassen. Und das passiert jetzt im Moment.
Gerade wenn es um die Ausgaben für Forschung und Entwicklung geht, Knut, diese große Diskrepanz zwischen dem, was amerikanische Tech-Firmen beispielsweise für Forschung und Entwicklung ausgeben und was die Industrie in Deutschland für Forschung und Entwicklung ausgibt, ist auch ein riesengroßer Unterschied, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Amerikanische Tech-Unternehmen geben viel mehr aus für Forschung und Entwicklung. Ich habe jetzt leider keine Prozentzahlen vorliegen. Aber das ist ein Punkt, da gebe ich dir völlig recht.
Vielleicht mal ergänzen, ich glaube, die Prozentzahl im Logistikbereich ist momentan im Durchschnitt 2%. Also das ist auch immer die Frage, wie wird es eigentlich genau errechnet? Also wenn du beim Logistiker mal fragst, was ist eigentlich jetzt wirklich Forschung und Entwicklung, was ist Innovation bei dir? Ist es eine Vermarktungsaktion für ein neues Produkt? Ist das jetzt schon F&E? Ist das Innovation? Wird es schon kompliziert? Also das straucheln die meisten schon. Ich glaube aber schon, dass wir hier in Deutschland schon auch viele innovative Sachen haben. Auch durch dieses bisschen Thema so Nearshoring ein bisschen ran. Also es ist ja auch immer, wo entstehen Innovationen? Meistens dann, wenn du deinen Kunden verstehst, wenn du nah beim Kunden bist und nah mit dem Kunden auch zusammensitzt und gemeinsam erörterst, wo hast du Problemchen, Sorgen, Ängste, Nöte. Und wir als Logistiker, wir sind ja immer so eher in so einer beobachtenden Rolle. Das heißt, je nachdem, wie sich die Märkte entwickeln, müssen wir natürlich dann hinterher und müssen entsprechend mit. Das heißt, wir steuern die Märkte im ersten Schritt ja nicht, sondern wir sind ja da, wo die Kunden sind, wo die Materialien sind, wo die Verbräuche sind. Natürlich werden wir, und das sehen wir natürlich auch, als Logistiker zunehmend mehr und vor allen Dingen durch auch die Pandemie getrieben, angesprochen, wo macht es denn am meisten Sinn? Und die Variablen, die man natürlich jetzt bekommt, um so einen neuen Standort zu identifizieren, die haben sich auch verschoben. Und genau, Knut, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, da früher war das Thema Gehaltsstruktur, das war oft das Thema mittlerweile. Es ist halt auch Nachhaltigkeit kommt mit rein, Verfügbarkeit kommt mit rein, Energiekosten kommen mit rein. Also die Variablen haben sich an sich ein bisschen verändert. Aber vor allen Dingen auch dieses Thema Ausfallsicherheit. Und ich hatte vorhin, Boris, wo du die Frage schon geäußert hattest an Knut direkt, da gibt es ja wirklich Beispiele. Also wirklich von Firmen, die jetzt wirklich wieder zurückgekommen sind, die wirklich Nearshoring gemacht haben. Weil wir hatten damals in der Pandemie auch ganz, ganz viele Kunden, die damit überlegt haben, die geliebäugelt haben. Die Masse, die wir eher so sehen, sind so der Plan B. Der ist so auf Nearshoring. Das heißt, ich habe zwar immer noch meinen irgendwo sitzen, aber ich besorge mir dann trotzdem noch einen näher dran, falls wieder irgendwas mit einem ganzen Land wieder irgendwo passiert, um praktisch Ausfallsicherheit zu bewerkstelligen. Und das gibt es schon öfter. Also dass wirklich dann Kunden sagen, ich brauche jetzt meinen Lieferanten immer noch Plan A, aber ich habe jetzt nicht nur eine Ein-Lieferanten-Strategie, sondern jetzt mache ich ein bisschen Portfolio mit rein und suche mir dann Kategorie 2, 3 ein bisschen näher dran, um dann wirklich reagieren zu können, was ist. Und das sehen wir schon massivst.
Knut? Ich will nochmal eine kurze Lanze brechen, was eigentlich ganz gut ist. Christoph wird mir vielleicht zustimmen. Und zwar, wenn man sich mal überlegt, was wir für eine Hochschullandschaft haben und was wir dafür bezahlen für unsere Bildung, dann sollte man das nicht unterschätzen. Wenn man in die USA geht, kann man immer sagen, heute gibt es Ivy League, ne? Und wir bei McKinsey, wir stellen auch gerne von Ivy League ein. In Deutschland stellen wir von jeder Universität ein. Das ist jetzt aber nicht, weil wir sonst keinen finden. Das liegt daran, weil halt überall die Ausbildung qualitativ sehr hochwertig ist. So, das ist in anderen Ländern nicht so. In USA, wenn du eine gute Ausbildung machst, dann gehst du sozusagen am Anfang von deinem Berufsleben, hast du halt Schulden von $200,000-$300,000. Ja? Oder deine Eltern bezahlen das, auch schön. Das haben wir hier auch nicht. Warum haben wir nicht mehr internationale Studenten? Das ändert sich jetzt so nach und nach, weil die deutschen Universitätsprofessoren sich immer zu gut waren, auf Englisch zu unterrichten. Das ändert sich jetzt so nach und nach, kommt jetzt eine neue Generation lang.
Das heißt, ist das so, ändert sich tatsächlich, oder ist das Wunschdenken, dass du es gerne möchtest?
Also meine Vorlesungen sind alle in Englisch und an den Instituten, wo ich lehre, ist auch alles auf Englisch. Also das ändert sich wirklich. Christoph kann gleich noch was dazu sagen. Die ganze Forschungslandschaft drumherum mit den Max-Planck-Instituten, mit den Fraunhofern, da werden wir international darum beneidet. Also jetzt die Frage, warum kommt da nicht mehr raus? Wir sind nicht gut im Productizing sozusagen. Ne? Kommt irgendwie eine super Idee raus und wir schreiben dann Patent und die Amerikaner nehmen es und machen dann ein Produkt raus. Da können wir deutlich besser werden, völlig klar. Aber um hier mal kurz eine Lanze zu brechen für einen Bereich in Deutschland, der wirklich einzigartig ist.
Kann ich nur sowas von beipflichten. Also wir sehen es ja im Logistikumfeld genau. Wir brauchen auch die internationalen Unis und wir brauchen international sprechende Menschen und Englisch ist nun mal dann einfach die Weltsprache. Und wir sitzen teilweise auch in Gremien mit drin, wo wir wirklich neue Studienprogramme mit definieren und ich wirklich auch, wo ich es erstmal gehört habe, dass da nicht mal Englisch auf der Tagesordnung steht oder keine englischen Vorlesungen sind. Na, das ist dann halt schwierig. Aber auch da gibt es einen großen Mindchange und wir haben das jetzt auch wirklich viel gesehen und ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Grund, warum Intel, warum Tesla jetzt auch nach Deutschland kommen, weil sie genau auch Zugriff genau auf diese gut ausgebildeten Menschen hier in Deutschland auch mit haben wollen.
Christoph, wolltest du noch mal ein paar Lanzen brechen und noch ein paar positive Dinge mit reinwerfen, damit wir alle schön ruhig schlafen können und glauben können, dass alles gut wird?
Also ich muss natürlich diese, wie soll ich jetzt sagen, in der Fußballersprache diese perfekte Manny-Kals-Bananenflanke von Knut, die muss ich natürlich jetzt aufnehmen und reinköpfen. Ja, das sehe ich definitiv auch so. Ich glaube, wir haben eine extrem gute Bildungslandschaft, zumindest mal im Hochschul- und Universitätsbereich. Über den Schulbereich, glaube ich, kann man separat sprechen, ist ein völlig anderes Thema. zu dem Thema englischsprachige Veranstaltung, das nehme ich natürlich selber auch wahr. Aber jetzt muss man auch wieder sagen, wenn es denn die Rahmenbedingungen erlauben, ja, das ist so ein bisschen so wie Unternehmen, die Rahmenbedingungen eben vom Staat oder von der Europäischen Union irgendwo auferlegt bekommen, ist es eben so, dass man das eben so ohne weiteres auch nicht entscheiden kann. Ja, denn häufig sind dann die übergeordneten Regeln so, dass die Veranstaltungen gar nicht in englischer Sprache durchgehend gelehrt werden dürfen und die Prüfungen nicht in englischer Sprache abgenommen werden dürfen. Ja, also da haben wir eben auch ein relativ enges Regelwerk. Ich würde nur noch mal einen Punkt mit aufnehmen, ja, den ich wichtig finde. Ich würde eher in der ganzen Diskussion von einer Krise von Geschäftsmodellen sprechen, als jetzt zwingend unbedingt von einer übergeordneten Krise. Ich glaube nach wie vor, dass wir in vielen Bereichen strategisch nicht gut aufgestellt sind, was unsere Strategieausrichtung und Strategieformulierung in Unternehmen anbetrifft. Und das ist letztendlich die Grundlage dann am Ende eben auch, um eben auf diese extrem sich wandelnden Rahmenbedingungen eben auch gut reagieren zu können. Ja. Deswegen ist es für mich nicht unbedingt eine volkswirtschaftliche Krise, sondern eher eine Krise von Geschäftsmodellen.
Gib mal ein bisschen Beispiel, das ist mir noch ein bisschen zu wenig greifbar. Was für ein Geschäftsmodell begreifen wir nicht? Wo hakt es da?
Ich meine, jetzt haben wir ja schon extrem viel über den Onlinehandel beispielsweise gesprochen, ja. Da sehen wir eben auch, wenn man den aus einer weiteren Entfernung anschaut, dass wir wenige wirklich signifikante Spieler im deutschen Markt haben, die tatsächlich irgendwo marktdominierend sind, ja. In anderen Ländern außer in Deutschland. Das muss man einfach so festhalten, ja. Da haben wir einfach Spieler eben aus den USA oder aus China, mittlerweile, die einfach mit ihren Geschäftsmodellen innovativer waren, schneller waren, als das eben viele deutsche Unternehmen jemals gewesen sind. Wir haben zwar sicher einige gute Spieler dort, aber eben nicht die echten, sagen wir, europäischen oder globalen Spieler. Und die Diskussionen, die wir geführt haben über Shein und Temu ja jetzt schon x-mal, die zeigen uns eben auch auf, dass wir in bestimmten Bereichen da nicht mutig genug sind, vielleicht auch nicht innovativ genug sind. Bei aller Kritik an diesen Geschäftsmodellen sind sie ja letztendlich dann eben auch echte Erfolge. Ja, das muss man unterm Strich halt einfach mal so festhalten. Und das meine ich eben mit der Krise der Geschäftsmodelle. Und da bin ich bei Knut, dass da manchmal eben auch der Mut dann fehlt, wirklich mal völlig neue Wege einzuschlagen und auch richtig Geld in die Hand zu nehmen. Welchen großen Spieler haben wir denn im Cloud-Geschäft? Ja, das ist ein ähnlich wichtiges und großes Thema wie KI. Ja.
Geh noch weiter. Wir haben die gesamte Softwarephase verpennt. Es gibt nur ein einziges großes, nennenswertes deutsches Softwareunternehmen von Weltrang. Das ist SAP. Danach kommt gar nichts. Das muss man einfach auch mal klar so sehen. Und die haben sich ein Monopol im ERP-Systembereich erarbeitet. Schön und gut. Aber warum ist da nicht mehr gekommen? Das haben wir auch komplett verschlafen.
Glaubst du denn, dass wir das jemals wieder aufholen? Oder sollten wir uns denn nicht auf einige Industrien konzentrieren, wo wir wirklich noch diese Freiräume haben? Ich habe ja vorhin gesagt, Klimatechnologie. Ich glaube, der Platz ist noch nicht vergeben. Und ich glaube, da haben wir erhebliche Chancen, den einzunehmen.
Wie sieht es mit Solar aus, Frank? Lass uns in die Solarbranche da richtig investieren und da richtig groß werden.
Ich glaube, das hatten wir das Thema schon mal hier, glaube ich. Ja, genau. 2012. Deswegen sage ich es ja. 2012, glaube ich, das hat nicht so gut geklappt. Ich glaube,
ja, ich habe selbst mal in der Solarbranche gearbeitet. Ich habe gesehen, wie der Laden abgeschmiert ist.
Aber es gibt ja andere Klimatechnologien. Energieeffizienz, glaube ich, wird sehr, sehr stark kommen. Und ich glaube, da haben wir Wachstumschancen, wenn wir da richtig reingehen würden. Medizintechnik ist auch noch nicht richtig vergeben und ich glaube, da haben wir auch eine gute Weltmarktstellung im Moment da. Chemiebranche, ich glaube, die sollten wir einfach nicht so aufgeben. In der Automobilbranche, glaube ich, sollten wir auch einfach nicht so aufgeben. Wenn wir uns auf diese Kernindustrien fokussieren, natürlich auch mit Partnern, das können wir nicht alleine machen, ich glaube, dann haben wir in Deutschland eine richtige Chance und Christoph hat es ja eben gesagt, Mut zur Veränderung, Mut zur Innovation.
Das klingt wie ein super Slogan, aber lass mich mal dieses Beispiel von der Automobilbranche nochmal bringen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel Volkswagen. Volkswagen hat eine super Strategie. Alles, was in der Zukunft beim Thema Elektromobilität dort stattfindet und wichtig ist, findet in China statt. Mit Partnern vor Ort, fast geschlossene Ökosysteme, Wertschöpfung wird in China stattfinden und nicht in Deutschland. Macht mir riesengroße Kopfschmerzen. Aber aus Sicht von Volkswagen wahrscheinlich eine super Strategie, weil der einzige Weg, von diesem großen Markt zu profitieren, aber für den Standort Deutschland Gift. Jetzt kommt ihr.
Außer, dass du die Batterieproduktion nicht in China haben kannst. Warum gibt es denn Unternehmen, die jetzt nach Deutschland gehen, um Batterien zu produzieren, chinesische Unternehmen? Weil es einfach keinen Sinn macht, die Batterie aus China hierher zu bringen. Warum gibt es denn chinesische Unternehmen, die jetzt anfangen, irgendwo darüber nachzudenken, in Deutschland Werke aufzubauen? Das geht wieder in die Richtung der Local-for-Local-Diskussion, die wir vorhin hatten. Mhm. Also, du bist jetzt sozusagen der bewusst Negative, ne? Das kann ich auch verstehen.
Ja, ich würde euch so reservieren, aber, ist doch klar, ich will eine Diskussion anfachen, ich will endlich mal was hören von euch. Ja,
ja, genau. Also, wenn man jetzt sozusagen jetzt mal überlegt, wie das in der Zukunft, wie die Netze aufgebaut sind, natürlich die andere Länder holen auf, das ist ja völlig klar. Ne? Früher war Deutschland, deutsche Autos, war non plus ultra, und dann kam erst Japan und dann kam Korea und jetzt kommt China. Das verteilt sich dann immer mehr. Aber natürlich versuchst du dann auch eben lokal zu produzieren. Und vielleicht sollten wir auch einfach mal ein bisschen darüber, über unsere Kernindustrie diskutieren, was denn eigentlich die Logistik in dem ganzen Bereich so tun kann, machen kann und sich weiterentwickeln kann. Aber jetzt vielleicht erstmals, um deinen negativen Putsch jetzt nochmal auszunutzen, mal weitergegeben an die Kollegen.
Erik.
Ich überlege die ganze Zeit so ein bisschen, also was jetzt da so die richtige Ansage oder Aussage oder was da entsprechend jetzt auch für uns passiert. Also ja, also allein große Batterien zu transportieren, das ist so unglaublich komplex und so unglaublich kompliziert, dass er wirklich das, allein aus dem Grund, da überlegt man schon, die woanders zu produzieren, um es praktisch dann direkt auch zu nutzen. Also eher Rohmaterialien dann dahin zu bringen, aber ist auch ja die Frage, wo ist dann der Second Tier, Third Tier, wo kommt das entsprechend dann her? Aber das näher zur Produktion zu verbringen, das ist schon auch wirklich wichtig. Aber ich sehe es auch nicht so schwarz, Boris. Also ich glaube auch, wir haben in Deutschland so gute Möglichkeiten. Wir machen oft halt noch wenig draus. Es ist auch wirklich, die Patente kommen so viele von uns. Wir haben die guten Leute hier. Ich glaube, wir stehen uns halt oft selbst im Wege bei ganz vielen Dingen, dass wir wirklich uns da selbst ausbremsen und das wenigste draus machen. Aber auch, was Christoph vorhin sagte, Problem der Geschäftsmodelle. Ja, das sehe ich vielleicht auch so manchmal ein bisschen. Aber das ist eher so, weil wir halt gute Geschäftsmodelle in den letzten Jahrzehnten einfach hatten und die einfach nicht loslassen können. Also dieses Loslassen, mal Sachen ganz kritisch zu hinterfragen oder Sachen mal zu optimieren, dass wir sie praktisch weglassen, auch gewisse Dinge, da sind wir als Deutsche noch nicht so ganz ideal drin aufgestellt. Aber auch das, ich glaube, wir haben eine Chance, wieder Logistik-Weltmeister zu werden, und da glaube ich ganz fest dran, das wird auch nochmal kommen. Vielleicht nicht dieses Jahr.
Okay, Christoph.
Ja, also weil Knut so von der Logistikbranche gesprochen hat und wenn man es vielleicht zwar auf die Logistikdienstleister bezieht, ja, wenn man mit Startups spricht, und das mache ich ja auch ab und zu, die so aus ganz anderen Bereichen kommen und eigentlich nicht wirklich so originär aus der Logistik sind, die sagen dann sehr oft, das habe ich mir völlig anders vorgestellt. Ich dachte, die Branche wäre total innovativ und sehr beweglich, und ich musste leider feststellen, dass das eben genau nicht der Fall ist. Ja, also ich glaube, wenn man an Veränderung von Geschäftsmodellen denkt, und da sollte man jetzt nicht immer nur die großen Spieler haben, sondern eben auch vor allen Dingen den breiten Mittelstand und auch viele kleinere Unternehmen anschauen, da kann man nicht unbedingt davon sprechen, dass die wirklich wahnsinnig innovativ sind und ihre Geschäftsmodelle in den letzten Jahren angepasst haben. Auf die Entwicklung beispielsweise warten wir schon seit Jahren, Jahrzehnten, dass sich viele der Logistik-Dienstleistungsunternehmen stärker zu Dienstleistungsunternehmen entwickeln, zu echten Service-Providern entwickeln, wo dann Logistik eine Leistung von ganz vielen sein kann. Da, glaube ich, mangelt es uns auch sehr häufig an Mut, an Kreativität und an strategischer Ausrichtung, wirklich auch mal in neue Felder zu gehen, die interessant sind, ja, und ein bisschen abseits der ganz großen Companies.
Aber ich glaube, da sprichst du für die Branche und weniger für den Standort Deutschland. Denn ich glaube, da tut sich der US-Markt und der europäische Markt und der asiatische Markt nicht viel. Ich sehe beispielsweise keine super innovativen US-amerikanischen Dienstleister, die uns den Rang ablaufen. Ganz im Gegenteil, die europabasierten Logistikdienstleister sind alle noch Weltklasse, sofern ich das beurteilen kann.
Das definitiv, da bin ich bei dir, Boris. Aber wenn man die Entwicklung jetzt beispielsweise im ganzen Food-Home-Delivery-Bereich sieht, der jetzt so ein bisschen gecrashed ist, vor allem in Deutschland und Europa gecrashed ist, dann kamen aber diese Geschäftsmodelle auch nicht aus Deutschland heraus, sondern die wurden im Prinzip transferiert, wie so oft, aus den USA zu uns rüber, meistens zuerst nach UK und dann aufs Festland sozusagen. Das ist jetzt ein Beispiel dafür, ja, das kann nicht immer alles funktionieren, aber wo man gesagt hat, also da können schon neue Ideen kommen, nur die kommen eben leider, genau wie in den Online-Handelsbereichen, die ich vorhin angesprochen habe, die kommen leider sehr wenig eben aus Deutschland.
Vielleicht nochmal eine Frage auch an die Runde. Christoph, das, was du jetzt sagst, ist ja sehr, sehr viel in Richtung B2C. Ne? Sehen wir denn, dass wir in Deutschland besser sind in B2B? Boris, du hast das einzig deutsche Softwareunternehmen SAP genannt, ne? Ist klassische B2B-Anwendung. Es gibt irgendwie sehr viele produzierende Unternehmen, die klassisch im B2B-Bereich unterwegs sind. Es gibt andere Software, Celonis aus München, die sehr innovativ sind, klassisches B2B. Ist es vielleicht so, dass wir in Deutschland einfach in diesem B2B-Bereich besser sind als B2C?
Ich vermute schon, Knut. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass B2C natürlich extrem marketinggetrieben ist und vertriebsgetrieben ist in Richtung Endkunde. Da braucht man wahrscheinlich andere Fertigkeiten der Ansprache und auch der Entwicklung und andere Art und Weise der Kundenzentrierung, glaube ich, als in B2B. Also die Vermutung liegt nahe, dass das so ist. Ja, wir sind vielleicht nicht unbedingt diejenigen, die so ganz gerne vorne auf der Bühne stehen und den Endkunden ansprechen. Wir sind eher diejenigen, die eine andere Art von Geschäftssinn entwickeln können.
Ja, und wahrscheinlich geht es im B2C-Bereich alles etwas zu schnell. Es geht ja wesentlich schneller. Man muss wesentlich schneller skalieren, um erfolgreich zu sein. Beim B2B-Bereich geht es vielleicht etwas langsamer. Aber wenn man dann einmal drin sitzt, ist man sozusagen, hat man Stein im Brett und sitzt fest, wie SAP oder auch ein Oracle beispielsweise, die seit langen Zeiten da sich gut arrangiert haben in ihrer Situation.
Herr Baus, ich glaube, wir haben ja auch eine sehr hohe Kompetenz. Ich glaube, da hatten wir eben schon mal drüber gesprochen. Ja, wir haben ja Forschung, Entwicklung im Maschinenbau schon seit Jahren. Wir haben super Ingenieure, wir haben super Hochschulen und Universitäten. Wir sind von Produktivität, sind wir eigentlich immer sehr, sehr, sehr gut gewesen. Ja, und das darf man nicht vergessen. Ich glaube, das hat uns sehr, sehr stark gemacht und ich glaube, von den Geschäftsmodellen im B2B-Bereich hinken wir nicht hinterher. Wir haben auch einen sehr guten Mittelstand, Unternehmen im Mittelstand, die sehr, sehr, sehr gut sind im Bereich B2B. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht verstecken und das sollten wir viel, viel mehr ausnutzen. Und ich glaube, wir müssen ja auch einmal darüber zu sprechen kommen, so schlecht sieht die Welt ja auch gar nicht aus. Wenn man sich ja mal die Außenhandelsstatistiken anschaut, im Januar, glaube ich, hatten wir einen Überschuss von 27 irgendwas Milliarden oder sowas. Ne? Und das ist ein Rekordergebnis für Deutschland.
Erik schaut schon so, als wenn ich super schönes Schlusswort formulieren möchte und das Ganze nach Hause bringen.
Ich fand die Frage gerade für Knut einfach super. Also dieses Thema, sind wir einfach so ein bisschen B2B, richtig stark, aber keiner weiß es so ungefähr, also keiner bekommt es mit, weil ich glaube, früher hätte ich gesagt, B2B, B2C, das wird irgendwann mal alles eins, weil irgendwie die Prozesse, die Strukturen, die Ansichten, alles dessen, was da ist, wird irgendwann, verwischt sich das Ganze und wird irgendwie ähnlich. Das, was man aus Privatpersonen kennt, möchte man im Business genauso haben und vice versa. Ich glaube aber auch, und jetzt ein bisschen reflektiert auch gerade für mich selbst sowas mit der Frage, ich glaube wirklich auch, dass B2C einfach mehr dieses Marketing, dieses mehr nach vorne Storytelling, mehr dieses Kommunikative, mehr dieses jeder sieht es mehr, weil es auch ganz anders Marketing und Werbung machen muss. Und B2B ist halt wirklich Masse, Standard, Struktur, Sicherheit. Und das sind wir halt wirklich gut. Und wenn nur die Deutschen eins können, dann ist es wirklich Struktur, Standards, Governance, Compliance, das wirklich umzusetzen. Aber das ist halt nicht so publikumswirksam. Und deswegen glaube ich, sind wir schon stark, aber vielleicht nicht jeder weiß es.
Oh Mann, jetzt kann ich endlich ruhig heute Nacht schlafen. Jetzt hast du mir wirklich alle meine Ängste genommen. Schön, dass ihr alle so positiv wart heute. Ich werde da nicht locker lassen. Ich glaube, ich muss euch nochmal das ein oder andere Mal aus der Reserve rauslocken. Ein paar kritische Gedanken nochmal anführen, um euch ein bisschen kritikfähig zu machen.
Und vielleicht noch ein ja. letzter Kommentar oder vorletzter oder drittletzter. Ich glaube, es liegt auch an allen von uns. Wir sind ja nun schon alle relativ lange im Berufsleben. Ne? Also warum schnappen wir uns denn nicht alle zwei, drei innovative Startups und helfen denen, irgendwo eine coole Sache weiterzuentwickeln und dann zu skalieren? Und helfen damit, dass es dann auch wieder besser geht.
Finde ich super.
Die Idee fand ich hervorragend. Das machen wir. Aber wie, das erfahrt ihr in der nächsten Sendung. Oder in einer der kommenden Sendungen. Nicht mehr heute. Frank, Erik, Knut, Christoph, schön, dass ihr dabei wart. Und danke für eure Gedanken und eure Kommentare. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten
super.
Mal.
Danke.
Super. Ciao.